Ja, schön, dass Sie zumindest überwiegend zurückgekommen sind. Wir haben also jetzt die Nachbarschaftsstreitigkeiten besprochen, mit dem Ergebnis, die meisten sind völlig überflüssig. Und wir haben Strafsachen besprochen, mit der Frage, kann ich die Möglichkeiten effektiver Strafverteidigung für mich in Anspruch nehmen? Weil das ist, glaube ich, deutlich geworden, mit Ja, Ja, Nein, Nein hat das dann mitunter nicht zu tun. Und vielleicht noch ein Wort dazu, das habe ich eben vergessen. Man sollte nicht meinen, dass es irgendein Problem gibt, das es in der Welt gibt, das vor der Gemeinde Halt macht, so ganz automatisch. Das ist auch keine biblische Position, zu sagen, bei uns gibt es so etwas nicht. Die Bibel strotzt ja vor Problemberichten, was alles schiefgegangen ist. Das muss man sich einfach vor Augen halten und das ist ja nicht aufgeschrieben worden, damit man sich daran ergötzen kann, sondern dass man daraus lernen kann, was es alles gibt und wie man da sich besser darauf einstellen kann. Jetzt kommen wir zu den Erbschaftsangelegenheiten und den Patientenverfügungen. Also wenn man die Leute fragt, ja, wie stehen Sie zum Thema Sterben oder haben Sie sich da schon mal Gedanken zugemacht, dann sagen die meisten, wenn sie eine ehrliche Antwort geben, wenn überhaupt, dann zu Hause. Und beides ist völlig unrealistisch. Das muss man sich einfach vor Augen halten. Es ist bis auf einige biblische Ausnahmen, die wir heute einfach mal beiseite lassen, so, dass wir alle sterben werden. Und es ist ganz unwahrscheinlich, dass wir zu Hause sterben werden. Wir werden irgendwo in einem Krankenhaus angeschlossen an zig Apparaten sterben. Das ist zumindest der Normalfall. Und das sind die beiden Punkte, der Ansatzpunkt für die beiden Punkte, die ich jetzt mit Ihnen besprechen möchte. Das eine ist, was ich vorab noch sagen möchte, unsere, ja, Juristen nennen das Beratungsresistenz, dass wir uns alle schwer was sagen lassen. Ich kann das dadurch gut untermauern, dass ich von dem, was ich jetzt im Folgenden erzähle, während ich es schon erzählte, also während ich diesen Vortrag, den man auch so über den ganzen Abend machen kann, schon hielt oder schon mehrfach gehalten hatte, selbst überhaupt noch nichts davon gemacht hatte. Also ich sprach von Dingen, für die ich mir zumindest keine Zeit genommen habe. Und meine lieben Leute, das ist kein Gottvertrauen, das ist einfach schlechte Organisation. Sie hinterlassen ihren Angehörigen und anderen damit ein schlecht bestelltes Feld, wo die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Eigentlich heißt das nichts anderes als, ich habe überhaupt keine Zeit zum Sterben. Und man wird ja vielleicht nicht danach gefragt, ob man Zeit dafür hat. Und deshalb kann man das jetzt bald machen. Das kann man sogar heute Abend noch machen, oder heute ist ja Samstag, also morgen ist zumindest der ganze Nachmittag frei. Man kann ein Testament schreiben. Die meisten sind verheiratet und machen dann ein gemeinsames Testament, weil sie auch ein gemeinsames Vermögen haben. Ein Testament braucht man, wenn man etwas anderes möchte als die gesetzliche Erbfolge. Weil die Tatsache, dass viele Menschen nicht bereit sind, ihre Dinge zu regeln, kennt natürlich auch der Gesetzgeber. Und für den Fall, dass nichts geregelt ist, hat er es dann eben geregelt. Das heißt 50-50. 50% kriegt der überlebende Ehepartner und 50% die Kinder nach gleichen Teilen. Also bei 4 Kindern 12,5% für jedes Kind. 50-50 und man muss dann die Zahl der Kinder wissen. Pflichtteil gibt es nur bei den Kindern, ist wieder die Hälfte des gesetzlichen, also 12,5, 6,25 bei den 4 Kindern. Form des Testamentes, eigenhändig geschrieben, Ort, Datum, Unterschrift. Mein Rat ist, ein Testament beim Amtsgericht zu hinterlegen. Das ist das preiswerteste, Na, gar kein Testament machen ist natürlich noch preiswerter, das stimmt. Aber das liegt so im Bereich von 25, 30 Euro. Also nicht nennenswert für die Bedeutung der Sache. Beim Notar ist das sehr viel teurer. Das muss man sich klar vor Augen halten. Und wenn man dann verstorben ist, dann wird das eröffnet. Und die gucken sich das auch an, ob das so sinnvoll ist. Also ob man die Formalien eingehalten hat und so etwas. Man kann dann schon sicher sein, dass das ein gültiges Testament ist. Sonst weisen die einen darauf hin, dass die und die Formalien nicht passen und dann eben gleich vor Ort nachgeholt werden oder man muss nochmal nach Hause. Das hat nichts damit zu tun, dass die einen da reinreden wollen. Das interessiert die letztlich überhaupt nicht. Beim Testament muss man immer beachten, einer oder eine Personengruppe muss den Rest bekommen. Man macht sich ja überhaupt keine Vorstellung, was uns alles gehört. Und wenn man das alles einzeln aufführt, das nimmt überhaupt kein Ende. Also kriegt einer den ganzen Rest, einschließlich der Sachen, die überhaupt keine Bedeutung haben, weil sie gebraucht sind und sowieso nicht wieder gebraucht werden können. Die kriegt dann eben die eine Person. Das ist wichtig. So, die Eheleute sollten im Regelfall so ein Berliner Testament machen, das heißt, sie beerben sich gegenseitig und danach die Kinder. Man kann das natürlich noch sehr viel genauer bestimmen, was der Überlebende mit dem Erben macht. Und insbesondere ist mir aufgefallen, Männer neigen dazu, das also alles ganz genau zu beschreiben. Und irgendwie steckt dahinter, dass die sich sagen, also statistisch werde ich zuerst sterben, also eher als meine Frau. Und vielleicht heiratet die dann ja nochmal. Und wenn der Kerl schon meine Frau kriegt, dann soll er wenigstens nicht noch mein Haus kriegen. Und das will ich jetzt gerne geregelt haben. Das steckt also als Kerngedanke dahinter. Nun, das ist nachvollziehbar, aber man muss sich auch vor Augen halten, dass man loslassen muss. Man kann die Dinge nicht großartig über seinen Tod hinaus regeln. Man hat da ein bisschen, was kann man machen, das stimmt schon, will ich auch gar nicht den Leuten ausreden, aber irgendwie gehört zum Testament schreiben auch die Tatsache, dass man loslässt und dass es danach weitergeht. Man sollte so ein Testament auch nicht als Erziehungstaktik verwenden und dann immer ändern, je nachdem, wer gerade pädagogisiert werden muss. Das ist alles so nicht angemessen. Man muss einfach irgendwie eine vernünftige Regelung getroffen haben und da ist es eben so, dass das Hauptvermögen meistens aus dem Eigenheim besteht. Und das soll erhalten werden. Und wenn man nun 4 Kinder hat, wie in dem Beispiel, dann werden die ja erwachsen und die können dann nicht mit der Ehefrau und die 4 Kinder mit ihren Familien alle in dem einen Haus wohnen. Das liegt auf der Hand. Dafür war es auch nie gedacht. So groß ist es eben nicht. Und dass die dann nicht ausgezahlt werden müssen, was meist dazu führt, dass das Haus verkauft werden muss, alles keine sinnvollen Lösungen. Und deshalb sollte man auch mit den Kindern darüber sprechen, dass erstmal die Mutter weiter da drin wohnt. Vielleicht ist es groß genug, dass eine Familie da noch drin wohnen kann. Die soll dann am besten auch Miete zahlen oder irgendwie sich um den Erhalt des Hauses kümmern, dass also ein Gegenwert geschaffen wird. Und dass die anderen Kinder, die ja erstmal dann gar nichts bekommen, auf ihr Pflichtteil verzichten. Weil das könnten sie ja geltend machen. Und wenn man das alles so besprochen hat, dann lässt sich das so ganz gut machen. Das muss man so sagen. Also das wäre so in Kürze zum Testament. Hat Herr Bayer gesagt, das würde viele interessieren. Sind da denn so Fragen zu? Dann will ich die gerne beantworten, was man so machen soll.
Wie genau schreibt man den Berliner Testament?
Wie man Handschrift?
Ja, wie man das genau schreibt. Gerade Name und ich.
Also am besten oben drüber Testament und dann, was man machen will. Also wer erben soll, zum Beispiel auch, wer einzelne Gegenstände bekommen soll, das nennt man dann Vermächtnis. Also die Person soll die Vase bekommen.
Nee, ich meine, wenn man auf der Mann und ich, wenn einer stirbt und der andere bleibt, wie...
Ja, das nennt man, also im Internet kann man das unter Berliner Testament nachschlagen, die gegenseitige Beerbung.
Und das war's? Und ja, das reicht?
Nein, das reicht eigentlich, ja. Das ist so diese Grundform. Und ansonsten, also wenn man sich viel überlegt hat, dann muss man vielleicht doch einmal einen juristisch Bewanderten hinzuziehen. Aber grundsätzlich reicht das, das Abschreiben, wenn man eine krackelige Handschrift hat, kann man eine Leseabschrift dabei fügen, wo man das also irgendwie mit Computer oder so geschrieben hat, damit auch jeder weiß, was da steht. Ne? Also die Schrift ein bisschen erkennbar sollte sie schon sein. Aber es sind ja zwei und dass zwei dann eine völlig unlesbare Handschrift haben, das wird schon unwahrscheinlicher. Aber Leseabschrift ist immer eine ganz gute Sache, obwohl das Testament ist das Handschriftliche. Das andere ist nur zur Information für die Leser. Ja, also so kompliziert ist das nicht mit so einem Berliner Testament. Wenn man jetzt eine Firma hat oder so, also das können wir von hier vorne nicht lösen. Selbst wenn wir jetzt den ganzen Abend nur darüber sprechen würden, da muss man dann schon eine Einzelberatung haben. Das lohnt sich dann ja auch, das zu machen. Okay, mit der Patientenverfügung, vielleicht kurz dazwischen. Also man sollte einige Vollmachten ausgestellt haben. Bankvollmacht ist ganz wichtig. Die muss ja nicht benutzt werden, aber dass eine Bevollmächtigung über das eigene Konto einer anderen Person für das eigene Konto besteht. Sonst kann das eben ziemlich viel Ärger geben, wenn da zum Beispiel ein Unfall passiert ist und man hat so viel zu besticken, kommt nicht an Geld, weil eben nur die verunfallte Person bevollmächtigt ist. All solche Sachen, das muss geregelt sein. Man kann auch eine Betreuungsvollmacht machen. Also da schreibt man auf, wer einen denn betreuen soll, wenn man einen Betreuer bekommt. Da kann man vorher natürlich Wünsche äußern. Ganz wichtig ist aber diese Patientenvollmacht. Das andere ist auch wichtig, aber da ist vielleicht noch am ehesten Unklarheit, wie das funktioniert. Worum geht es? Man ist in einer Situation, wo man keine gültige Willenserklärung mehr abgeben kann, weil man eigentlich überhaupt nichts mehr vernünftig erklären kann. Man ist entweder debil, also kann überhaupt keinen klaren Gedanken mehr fassen, oder man liegt im Koma, irgendwie so etwas. Ne? Und dann hat man das eben vorher schon geregelt. Insbesondere die Frage, inwieweit lebenserhaltende Maßnahmen an einem durchgeführt werden. Also letztlich, wenn der Arzt klar sagen kann, das ist nur eine Verlängerung des bestehenden Zustandes, eine Besserung ist überhaupt nicht ersichtlich. So, und da geht es jetzt ja nur darum, das für einen selbst zu regeln. Es geht ja nicht darum, da eine gesetzliche Regelung zu finden oder so etwas. Wenn man das nicht will, dann soll man es eben bleiben lassen. Nur, der Arzt, der Sie behandelt, dem bleibt überhaupt nichts anderes übrig, als Sie unter weitgehend vollem Einsatz der ihm zur Verfügung stehenden Mittel durchzubehandeln. Und das kann monatelang dauern. Und man kann Angst vor diesen Möglichkeiten der Medizin haben. Man kann auch sagen, ich habe mein Leben sparsam gelebt und da will ich nicht, dass auf diese letzten Monate mehr Geld für mich ausgegeben wird, als ich mein ganzes Lebtag überhaupt verdient habe, obwohl ich gar nichts davon habe. Aber das ist dann mehr eine kaufmännische Überlegung. Man muss das nicht kaufmännisch beurteilen, aber man kann das. Ne? Also man kann gut zu so einem Ergebnis kommen. Also mir würde das sehr naheliegen, aber ich verstehe auch andere, die sagen, nein, das ist doch abwegig. Ne? Man kann natürlich theologische Bedenken dagegen haben. Gar keine Frage. Aber wie gesagt, es ist nur die Regelung für einen selbst. Und deshalb kann man das auch regeln, wenn man das möchte. Und die im Internet veröffentlichten Vorlagen sind relativ lang, so 6-7 Seiten im Schnitt, und enthalten so zum Ankreuzen alle möglichen medizinischen Fallkonstellationen. Das muss leider so sein, weil sonst weiß der Arzt nachher nicht, was er machen soll. Da muss man einmal durch. Aber was ich so kenne, also das meiste kann man so auch nehmen. Also da eigentlich keine Spaßvögel unterwegs, die da irgendwelchen Unfug aufschreiben und man selbst erkennt das dann gar nicht. Das ist mir zumindest nicht bekannt. Da kann man so eine nehmen. Auch all die Dinge, wenn Sie möchten, schicke ich Ihnen auch eine zu. Das ist überhaupt keine Frage. Und dann kann man die unterschreiben. Und die kann man nun in mehrfacher Ausfertigung machen. Testament gibt es immer nur eins. Das können Sie überall hinterlegen. Bei Ihrem Hausarzt, meinetwegen hier in der Gemeinde, ebenso bei allen, die, bei Ihrer Familie natürlich, alle, die irgendwie mitkriegen können, dass Sie jetzt dieses Problem haben. Die können so ein Exemplar haben. Und dann wird das so gemacht, wie Sie das da aufgeschrieben haben. Und das ist ja das, was Sie wollen. Mehr ist das mit der Patientenverfügung nicht. Das liest sich nur so kompliziert, wenn man diese Formulare da sieht und denkt, was unterschreibe ich denn da? Da finde ich ja überhaupt nicht durch. Das sind eben die Sachen, die der Arzt gerne wüsste, damit er weiß, was er machen kann. Um mehr geht es nicht. Also so gesehen, wenn ich jetzt frage, wie kann der denn da einen ganzen Abend drüber sprechen, indem ich es einfach mit Beispielen mehr erläutere. Aber das ist so auf den Punkt gebracht, das, worum es geht. Sehen Sie zu, dass Sie ein sinnvolles Testament beim Amtsgericht hinterlegt haben, dass Sie so eine Patientenverfügung in mehrfacher Ausfertigung hinterlegt haben und dass die in den wichtigsten Sachen Vollmachten erteilt haben. Das ist das, was man zu diesem Bereich sagen kann. Und obwohl der Vers vielleicht nicht so dafür gedacht war, aber er passt doch irgendwie. Psalm 90 heißt es, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es ist unklug, sich um diesen ganzen Kram nicht zu kümmern, weil ihre Angehörigen haben dann den Ärger damit. Das ist einfach so. Und die haben in den Situationen Kummer genug. Und auch zu machen genug. Ja, das ist mein Rat. Und ich habe ihn jetzt ja auch selbst, das kann ich ja zeugnishaft bekennen, umgesetzt. Und dann schaffen Sie das auch. War wirklich ganz einfach. Man muss sich einfach mal eine Viertelstunde dahinsetzen und das machen. So, Familienstreitigkeiten. Oh, ach so, da sind noch Fragen so dazu? Gut. Nee, ja, doch, Entschuldigung, bitte.
Wenn ich das unterschreibe, der Berliner Testament, reicht das eine Unterschrift, meine Unterschrift reicht oder müssen irgendwelche Zeugen dazu sein? Oder?
Jetzt habe ich die nicht verstanden.
Der Berliner Testament, ja, wenn ich das ausdrücke, wenn ich das unterschreibe, alles aufschreibe, was ich will,
ja.
Reicht meine Unterschrift oder müssen irgendwelche Zeugen noch dazu unterschreiben?
Nein.
Das reicht. Und dann kann ich das zu Hause auch aufbewahren.
Das können Sie auch zu Hause aufbewahren.
Genau, und dann ist es gültig.
Das ist so gültig, ja. Mit dem Amtsgericht ist nur, dann ist sicher, dass es auch eröffnet wird. Ne? Und alle angeschrieben werden, die da drinstehen.
Aha, okay.
Auch wenn die inzwischen woanders wohnen, das kriegen die raus. Ne? Die geben sich da richtig Mühe.
Aber ich habe gedacht, wenn man es zu Hause hat, dann ist es auch gültig.
Nein.
Ich muss nicht irgendwo das hinterlegen.
Das geht alles, natürlich.
Okay. Ich habe eine Frage wegen Patientenverfügung. Da steht noch so ein Teil wegen Organspenden. Wie ist das jetzt christlich gemeint?
Sie können das ausnehmen. Also Sie müssen ja nicht Organe spenden.
Okay.
Streichen wir einfach durch und fertig. Okay. Es steht am Anfang auch manchmal so die Frage, was einen dazu bewegt hat, da so zu entscheiden. Am besten schreiben Sie gar nichts dahin. Ne? Nachher liest das einer, was ich eben mit diesen kaufmännischen Erwägungen gesagt habe, und denkt, der tickt doch nicht richtig, ist die ganze Erklärung ungültig. Also schreiben Sie gar nichts hin. Der Arzt will eigentlich nur wissen, was er machen darf, und es muss unterschrieben sein. Warum Sie das so dahin schreiben, ist ihm völlig egal. Okay. Der will einfach nur nicht seinen Beruf verlieren und irgendwie diesen Konflikt lösen, der da vor ihm liegt. Ne?
Okay, danke schön.
Ich habe noch eine Frage. Wenn jetzt kein Testament gemacht wurde, ja, und sage mal, ich und meine Frau und ich sterbe, ist meine Frau dann verpflichtet, die 50% meinen Kindern auszuzahlen? Ist das, oder wie läuft das dann?
Naja, also dann nehmen wir mal wieder die vier Kinder, denen gehört die Hälfte des Vermögens.
Ja,
und die können das natürlich, also sie können nur ihr Pflichtteil wirklich durchsetzen.
Nee, aber setzt das der Staat durch oder müssen die Kinder das durchsetzen?
Die Kinder müssen das
durchsetzen. Okay, dann, ne? Wenn die Kinder das nicht wollen, dann passiert
nichts. Nein, die können auch einfach warten. Ist ja auch so, 12,5% eines Hauses kann man auch schlecht verkaufen. Ne? Wer will das haben?
Ich dachte nur, das ist der Staat verpflichtet.
Nein. Okay. Der Staat kümmert sich da gar nicht drum.
Okay, danke.
Ich habe noch eine Frage wegen der Patientenvollmacht. Verlangen immer die Ärzte die Vollmacht oder nicht? Ist das jetzt Pflicht, sage mal so, oder wie
ist das? Das ist deren Absicherung. Wenn keine vorliegt, dann fragen die auch die Angehörigen.
Und dann entscheiden die Angehörige, weil bei manchen Leuten habe ich schon mitbekommen, dass da irgendeine Person festgestellt wird, ein Betreuer, und der darf dann entscheiden, ob das jetzt stimmt.
Ja, aber der erkundigt sich ja auch bei den Angehörigen. Wenn das ein Betreuer ist, der den Patienten überhaupt nicht kennt, was soll der dazu sagen? Ne?
Weil ich habe es bloß von Gehören so.
Es wird dann richtig kompliziert. Und wenn Sie zum Beispiel gefragt werden, wie denn der Patient das gesehen hat, und Sie sagen, weiß ich auch nicht so richtig, weil er sich da auch tatsächlich nie so zu geäußert hat, im Zweifel wird der Arzt ihn weiter behandeln.
Ja, aber die Angehörigen dürfen dann trotzdem entscheiden, wie das.
Sie werden die müssen schon ziemlich fest und übereinstimmend sagen, dass der Patient keine lebenserhaltenden Maßnahmen wollte. Sobald der Arzt dann nur so einen gewissen Widerspruch wittert, wird er da schön die Finger von lassen.
Wie ist das nachhinein, wenn der Patient schon nicht mehr fähig ist, das selber zu entscheiden? Kann man dann nachher die Vollmacht noch machen?
Wenn er nicht mehr entscheiden kann.
Genau. Darf man dann nachher noch was machen?
Nee, kann man nicht machen. Ja, man kann das natürlich fälschen, alles Mögliche kann man machen. Aber wenn das bekannt ist, dann hat es natürlich keinen Wert. Nee,
nicht fälschen, ob man das rechtlich nochmal machen kann.
Nein, das ist ja gerade eine Erklärung aus der Zeit, als er das noch entscheiden konnte.
Dazu möchte ich sagen, dass diese Vollmacht, gerade wenn der Ehepartner zum Beispiel jetzt im Koma liegt und es keine Vollmacht gibt, dann darf die Ehefrau nicht entscheiden, was weiter passiert. Sie muss dann erst zum Notar und da eine Vollmacht erstmal beantragen. Sonst wird ein gerichtlich bestellter Bevollmächtigter eingesetzt, um all diese Fragen, Vermögen, Gesundheit, was der Arzt weitermacht, um das entscheiden zu können. Also die Ehefrau kann das beantragen, aber wenn sie die Vollmacht vorher schon haben, erleichtert das natürlich einiges, weil wir mussten zum Notar rennen jetzt. Für alle Entscheidungen. Der Arzt hat Sachen bei Rollig nicht mehr weitergemacht, weil er gesagt hat, dazu braucht er eine Vollmacht. Wir hatten keine Vollmacht. Jetzt mussten wir erst zum Notar und der musste uns als Bevollmächtigter einstellen. Also es ist schon sinnvoll, so eine Vollmacht schon fertig zu Hause zu haben. Es ist zum Beispiel auch so, dass wenn deinem Kind jetzt irgendwas passiert und es nicht mehr entscheiden kann, bist du nicht automatisch Betreuer. Ja, aber dann musst du zum Notar rennen und dafür hast du den Kopf halt nicht mehr. Genau. Aber es ist sinnvoll, so sage ich auch, unter Ehepartnern diese Vollmachten auch schon zu Hause zu haben.
Ja, es ist so, man kann jetzt ganz viele Konstellationen, ganz viele Fälle durchgehen, die immer so ein bisschen unterschiedlich sind, aber die sich alle dadurch beheben lassen, dass man das vorher geregelt hat. Ne? Und hinterher ist das eine unglaubliche Lauferei. Und ach, finanziell ist es gar nicht so schlimm, was da an Kosten auf einen zukommt. Also es ist einfach dieser ganze Ärger und es funktioniert erstmal nicht. Ne? Sie kommen überhaupt nicht an Geld, wenn sie Pech haben. Ne? So war es eben. Also machen Sie das. Wenn Sie noch Fragen haben, also das gilt für alle Sachen, Sie können gerne bei mir im Büro anrufen, dann kriegen Sie diese Formulare zugeschickt, die Sie dafür brauchen. Das kostet ja auch nicht, dann ist einfach dann geregelt und fertig. Ne? Und das,
ganz kurz noch wegen Kindern, aber das gilt nur ab erwachsenen Kindern, volljährigen Kindern. Wenn jetzt unseren Kleinkindern.
Ja. Oh. Ja. Okay, dann kommen wir jetzt zu den Familienstreitigkeiten, insbesondere die zwischen den Eheleuten. Manchmal kommen Leute zu mir ins Büro, die wollen sich scheiden lassen. Also meist kommen die dann alleine. Dass die überhaupt noch irgendwas zusammen machen, ist dann meistens relativ unwahrscheinlich. Also einer will sich vom anderen scheiden lassen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da nicht so der Spezialist. Ich mache das auch nicht so gerne. Da habe ich vielleicht zu lange Strafrecht gemacht. Also für mich ist es einfacher, montags morgens im Knast einen Bankräuber zu besuchen, als im Büro eine weinende Frau sitzen zu haben. Da komme ich einfach nicht so gut mit klar. Ne? Das ist aber so mein persönliches Schicksal. Und die kommen alle montags, weil dann irgendwas mit dem Sorgerecht wieder nicht geklappt hat. An irgendeiner Absprache hat sich der Mann nicht gehalten. Das ist so die klassische Konstellation. Natürlich gibt es auch schwierige Frauen, das weiß ich auch, also wo die Männer sich dann zu Recht beklagen. Was kann man da machen? Also ich versuche immer Scheidungen zu vermeiden. Ich meine auch mit einer gewissen Berechtigung. Natürlich kann man sagen, wenn da einmal ein Bruch ist, dann bleibt da auch ein Bruch. Aber eine geflickte Ehe ist immer noch besser als eine geschiedene Ehe. Und ganz ohne Streit geht es ja nirgendwo ab. Ne? Also es ist schon ein gewisser Erfolg, wenn die sich nicht streiten lassen, scheiden lassen. Und ja, und dann sieht man ja, wie es weitergeht. Und deshalb sage ich den Männern immer, mit einem Gehalt kann man keine zwei Familien ernähren. Man kann mit einem Gehalt mitunter schon schlecht eine Familie ernähren, aber zwei geht gar nicht. Da bleibt aber auch nichts für sie. Ne? Sie sind völlig verarmt. Oh, sagt er dann, weil häufig ist es ja nun schon, dass die Familie in Gründung schon überlegt ist. Ne? Also schon eine neue Partnerin da irgendwo wartet, dass dann wieder geheiratet wird. Das ist nicht zwingend, aber das ist häufig so. Und natürlich muss man für die alte Familie noch aufkommen. Und solange die erste Ehefrau notwendigen Erziehungsaufgaben nachkommt, muss sie auch entweder gar nicht arbeiten oder Teilzeit arbeiten. Also ja, da kommt schon was zusammen. Tja, also für manche Männer ist das Thema dann erledigt. Dann geht das doch irgendwie mit der alten. Also mit der ersten Frau. Und den Frauen halte ich immer vor Augen, dass das Sorgerecht der Kinder ein gemeinsames Sorgerecht bleibt. Daran ändert die Scheidung im Regelfall gar nichts. Also man muss schon wirklich ziemlich krasse Verfehlungen begangen haben, als Mann oder als Frau, bis man sein Sorgerecht verliert. Ja, und wenn die sich so wie die meisten streiten, also nicht nur, aber viele streiten sich über ihre Kinder. Habe ich zu meiner Frau auch mal gesagt, ohne die Kinder hätten wir uns doch fast gar nicht gestritten in unserer 40-jährigen Ehe. Ne? Ja, fand sie eigentlich auch. Ganz so harmonisch war es auch nicht, aber man streitet sich viel über Kinder. Und wenn man sich über die sowieso noch weiter streitet, ja, dann kann man auch gleich wieder zusammenbleiben, wenn man sowieso laufend immer alles abstimmen muss, ne, worüber man sich vorher gestritten hat. Also das bringt viele Frauen zur Besinnung. Und tja, so gehe ich damit um. Einen christlichen Ehevertrag in dem Sinne, also ich wüsste nicht, dass es den gibt und was man da so richtig reinschreiben soll. Nein, da kann man also nichts antizipieren, indem man das vorher alles schon aufschreibt, wie es dann laufen soll. Das wie beim Testament, das funktioniert nicht. Ja, mit dem Unterhalt, da müssen Sie sich das Stichwort Düsseldorfer Tabelle aufschreiben. Das Oberlandesgericht Düsseldorf gibt so alle 2 Jahre die neuen Berechnungen raus. Das ist wirklich sehr einfach zu handhaben. Und da können Sie dann nachgucken, das hängt natürlich vom Gehalt ab. So eine Tabelle, zack, zack, so nach 1 Minute wissen Sie, was Sie zahlen müssen oder kriegen, je nachdem, auf welcher Seite Sie nun gerade stehen. Ansonsten ist unser Familienrecht hier in Deutschland, ja, wenn man so will, politisches Recht. Das hat keine ewig lange Tradition, das ist aus politischen Gründen, ist das Familienrecht so in den 70er Jahren so gemacht worden. Da findet man als Jurist gar nicht so schnell durch, weil da nicht die grundsätzlichen Prinzipien wie sonst im Recht gelten. Also ein gewisses Verschuldensprinzip, all diese Sachen, das spielt alles überhaupt keine Rolle mehr. Die kriegen nur, weil sie sich immer ehekonform, wie das heißt, verhalten haben, keinen Cent mehr Unterhalt, gar nichts. Es ist das Zerrüttungsprinzip, also die Eheleute müssen 1 Jahr getrennt leben, getrennt gelebt haben. Das geht auch im gleichen Haus, also sie dürfen eben die eheliche Gemeinschaft nicht weiterführen. Und wenn das beide erklären, ist nach 1 Jahr Schluss, das war es dann eben. Und wenn einer behauptet, nee, ist nichts zerrüttet, dann dauert es 3 Jahre. Aber dann ist endgültig Schluss. Da reicht es dann, wenn einer von beiden das behauptet. Ansonsten ist alles völlig egal, was da passiert ist. Das hat den Vorteil, dass man sich aufklären muss, aber es beinhaltet mitunter auch gewisse Ungerechtigkeiten. Das muss man auch so sehen. So ist es halt geregelt. Gut, und da kann man auch nichts dran machen. Also das steht nicht zur eigenen Entscheidung. Das ist Gesetz und fertig. So läuft es. Ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt, also Fragen noch zu Scheidungssachen. Also so für Details bin ich da nicht so ausgebildet, also habe mich nicht so drum gekümmert. Aber das ist das, was sollen wir auch sonst dazu sagen? Scheidung ist immer Mist. Wir müssen versuchen, das irgendwie zu vermeiden. Und das sind so Argumentationsstrategien. Das kann man ja jedem schnell erklären. Finanzielle Streitigkeiten zwischen Christen. Das sind erstmal Darlehensangelegenheiten. Also dass man jemanden in der Gemeinde, in der Familie ein Darlehen gibt. Ja, dagegen ist nichts zu sagen. Aber man sollte das schriftlich machen. Das Problem ist, keiner von uns weiß, ob er heute Abend heile in seinem Bett ankommt. Und wenn das dann nicht aufgeschrieben ist, dann gibt es vielleicht gar nicht. Man hat vielleicht auch nicht mit vielen darüber gesprochen. Muss man ja auch nicht. Ist ja auch nichts für die Öffentlichkeit, wer wem Darlehen gegeben hat. Und dann gibt es überhaupt keine Beweise. Also manche Sachen muss man einfach aufschreiben. Ist so meine Meinung. Juristen schreiben alles auf, das ist vielleicht manchmal etwas übertrieben, was da alles so zu Papier gebracht wird, aber so gar nicht zu Papier bringen, nur auf das mündliche Vertrauen. Und Darlehensvertrag, also ein Blick ins Internet, also das ist wirklich eine Klacksache, das gerade aufzuschreiben. Das ist nicht schwer. Das nächste sind Werklohnforderungen. Ja, das ist das mit der Preisfindung durch gegenseitigen Betrug. Also jeder antizipiert, jeder geht davon aus, dass der andere ihn betrügen wird und dadurch kommt an sich genau der richtige Preis zustande. Das ist natürlich kein Zustand in der Gemeinde, das muss man so sagen. Aber und nur weil das Ergebnis passt, passt die ganze Aktion schon lange nicht. Das kann man daran ganz gut erkennen. Aber sie glauben gar nicht, wie viele Preise so zustande kommen. Und manchmal, da trifft man auch Leute, die haben einfach keine Lust mehr, ja, um das mal etwas drastisch auszudrücken, die haben einfach keine Lust mehr, immer beschissen zu werden. Die würden sich am liebsten ganz aus dem Geschäftsleben zurückziehen, weil sie das alles ankotzt, dass sie einfach nicht eine solide Leistung dahinlegen und dann ihr Geld dafür kriegen. Dass es immer so ein Gerangel ums Geld gibt. Und ja, das ist nachvollziehbar. Das ist wirklich nachvollziehbar. Und da muss man sich fragen, ob man sich da so dran beteiligen soll. Aber da das so verbreitet ist, ist man natürlich als Ehrlicher schnell der Dumme, der dann einen völlig überhöhten Preis zahlt. Völlig überhöht, aber eben so zwischen 10% und 20%. Das ist so die Marge, um die es meistens geht. Das Doppelte verlangt auch keiner, das merkt man dann ja sofort. Man holt ja auch ein bisschen Alternativangebote rein. Ja. Problematischer ist schon der Fall des systematischen Betruges. Das hat meistens was mit Vorkasse zu tun. Also es ist ja nicht so, dass man Vorkasse überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber sie birgt auch Gefahren in sich. Man hat gezahlt und kriegt nichts. Also bei eBay ist das ja schon zeitweise der Klassiker gewesen. Die haben jetzt natürlich auch Schutzmechanismen da eingebaut und da geht es dann eben meistens auch um noch relativ kleine Beträge. Aber ärgerlich ist es trotzdem. Aber was ist, wenn einer in der Gemeinde, bei mir war es ein Heizungsbauer, diese Heizung dann einfach nicht einbaut, nicht gar nicht einbaut, das geht natürlich auch nicht. Es wird da irgendwie so ein Teil eingebaut, was natürlich für sich genommen dann gar nicht funktioniert und dann dauert das alles ewig und ja, irgendwann ist jeder Betrug vorbei, das ist schon richtig, aber muss man sich das so in der Gemeinde alles dann gefallen lassen, ist die Frage. Obwohl man ja klar sagen kann, das ist doch systematischer Betrug, was der macht. Ist das jetzt automatisch eine Sache der Gemeindeleitung? Ja, die weiß vielleicht erstmal gar nichts davon. Die hatte nämlich schon Heizungen, sind ja manchmal etwas ältere Leute, die haben also gar keine bestellt da. Man muss da auch mal drüber reden irgendwie. Also alles kann man dann eben auch nicht für sich behalten, weil damit fördert man dieses betrügerische Handeln. Tja, das nächste ist Schwarzarbeit. Irgendwann ist die Hilfe zwischen Brüdern in der Gemeinde oder zwischen Geschwistern offensichtlich überschritten. Also zum Beispiel, wenn man sich zielgerichtet arbeitslos meldet, um beim anderen das Haus hochziehen zu helfen. Also wenn man damit erwischt wird, dann hat man irgendwann ein Problem. Das ist einfach so. Ne? Aber das heißt auch nicht, dass man überhaupt nicht helfen kann. Die Grenzen sind da mitunter sehr schwer zu ziehen. Und deshalb wird man dann auch richtig überwacht von den Überwachungstrupps vom Arbeitsamt. Die sitzen dann im Nachbargebäude mit dem Fernglas und gucken ihnen beim Arbeiten zu, während sie eigentlich arbeitslos gemeldet sind. Damit müssen sie rechnen, weil manche, auch Geschwister, sind sehr neidisch, weil bei ihnen nicht so viel und so gut geholfen wird und die machen dann eine Anzeige da. Gibt die dollsten Sachen, da kommt man überhaupt nicht drauf. Ne? Und da steht hinterher auch in der Akte nicht drin, woher das Arbeitsamt denn den Tipp bekommen hat, weil die so eine Art Informantenschutz dann kriegen. Ne? Aber man ahnt schon, wenn man das dann zum Beispiel mit mir durchliest, dann würde ich Sie fragen, wer ist denn da so sauer auf Sie? Also Sie sind richtig angezeigt worden, dadurch ist das Ganze ins Rollen gekommen. Das ist die eine Sache. Also man muss da so ein bisschen realistisch bleiben, was man macht. Das andere ist, man hat keine Gewährleistung. Das muss man einfach so sehen. Wenn da irgendwas falsch eingebaut worden ist, schlecht gemacht worden ist, Sie müssen sehen, dass Sie das auf Ihre Kosten wieder in Ordnung kriegen. Oh, Sie lassen es einfach so, aber bei der Heizung geht das natürlich schlecht. Ne? Also irgendwelche Schönheitssachen kann man ja mal eine Zeit lang so lassen. Also diejenigen, die Ihnen geholfen haben, haften für gar nichts. Was da? Ja, außer Sie machen dann schon wieder deren Haftpflichtversicherung da rein. Aber wenn Ja, wenn die regelmäßig bei Ihnen auf dem Bau helfen und dann 5 Sachen Ihrer Haftpflichtversicherung melden, die nicht geklappt haben, also Leute, das geht schief. Das ist unrealistisch, so vorzugehen. Da überschreitet man einfach das, was einem geglaubt wird. Tja. Und meistens ist es so, dass Brüder erst was gekungelt haben, die haben sich bestens verstanden und dann haben sie sich gestritten und kriegen diesen Streit nicht gelöst. Und also das ist so der Klassiker von dem, wo ich so angesprochen werde, wo Sachen richtig schief gelaufen sind, wie man die jetzt lösen kann. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass man mit Brüdern jetzt überhaupt keine Absprachen mehr treffen darf oder so. Das will ich damit nicht sagen. Aber manchmal ist mein Beruf natürlich auch dadurch gekennzeichnet, dass ich fast nur mit den Sachen zu tun habe, die schiefgegangen sind. Und dass man dann vielleicht ein bisschen sehr misstrauisch wird. Aber man muss es irgendwie zumindest mit im Auge haben. Ja. Christliche Organisationen als Arbeitgeber. Also unser Pastor hat mir gesagt, da soll ich immer sagen, dass Pasteure in freikirchlichen Gemeinden zu schlecht bezahlt werden. Das habe ich jetzt gesagt. Einer hat mal zu mir gesagt, das weiß ich aber auch nicht, ob das stimmt. Bevor eine russlanddeutsche Gemeinde einen Pastor einstellt, hat sie 3-mal gebaut. Ich weiß nicht, ich bin ja nicht in so einer Gemeinde groß geworden. Das rechtlich Wichtige ist, wenn ein Arbeitsverhältnis der Gemeinde nicht fortgesetzt werden kann, weil das einfach nicht mehr tragbar ist für die Gemeinde, dann kann man jederzeit einen Aufhebungsvertrag machen. Man muss also keine Kündigung aussprechen. Man kann jeden Vertrag auch wieder aufheben. Mit einer einverständlichen Regelung, wo vielleicht irgendwie eine arbeitsamtfreundliche Kündigung, also Aufhebungsregelung drin ist, vielleicht eine Abfindung. Das lässt sich alles machen. Und dazu kann man auch nur raten. Es bringt überhaupt nichts, eine Kündigung auszusprechen und der Gekündigte geht dann vors Arbeitsgericht und man trägt diesen ganzen Konflikt, der dem ja meist zugrunde liegt, dann da aus. Man sollte versuchen, sich da wirklich zu einigen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich hinweisen wollte. Ansonsten, zumindest an dieser Stelle einmal auf eins hinweisen. Gemeinden gründen manchmal Sozialwerke, eine Kindertagesstätte, ein Seniorenheim, irgendwie so etwas gemacht wird. Und das muss ja auch betreut werden. Das machen meistens Leute aus der Gemeinde am Anfang, also die Geschäftsführung, nicht die Betreuung der Kinder, da werden schon welche für angestellt oder der Senioren, aber die Geschäftsführung, die eine Ausbildung dafür haben, aber im Augenblick nicht beruflich in dem Bereich tätig sind, weil sie eben keine Stelle haben. Die engagieren sich ehrenamtlich im Rahmen einer Arbeit, die normalerweise bezahlt wird. Und finden das ab einem gewissen Punkt, das ist gerade am Anfang oft sehr viel Arbeit, ungerecht. Und leider kommt es da immer wieder zu Untreuefällen. Insbesondere, wenn die, die das ehrenamtlich machen, gleichzeitig der Vorstand in diesem Sozialwerk, was meist ein eigenständiger Verein ist, ist. Also das ist immer, ich kann das ja nicht behaupten, dass sowas laufend passiert, aber es passiert eben. Und das liegt dann daran, dass man nicht so eine vernünftige Gewaltenteilung gemacht hat. Also man kann nicht Vorstand und Arbeitnehmer in einem Verein sein. Dann ist man ja sein eigener Arbeitgeber und die kommen dann manchmal auf die dollsten Sachen, die da geregelt werden und die so überhaupt nicht mehr tragbar sind. Also diese geschäftliche Tätigkeit einer Gemeinde, die ja regelmäßig als rechtsfähiger, eingetragener Verein gemacht wird, gemeinnützig, die muss ordentlich organisiert werden. Und diese Ehrenamtler, die dann sehr viel zu tun haben, empfinden es sehr, also relativ häufig als ungerecht. Dann kriegen sie erst einen 450-Euro-Job, der dem allerdings auch nicht Rechnung trägt. Und das ist ein Gefahrenpunkt, dieses Unrechtsempfinden, dass man sich dann an dem Gemeindevermögen vergreift. Ich könnte jetzt mehrere Fälle im Detail erzählen, aber naja, also manches kann man eben vermeiden, dass diese Verträge dann zumindest nicht rechtsgültig ist, indem die nicht auch noch Vorstand sind. Gut, das dazu. Ich habe noch den Punkt Asylrecht reingenommen, weil das jetzt doch häufiger angefragt wurde. Eigentlich war es so, ich wollte mich da ganz raushalten, weil früher, als ich mehr Strafrecht gemacht habe, da war für mich Asylrecht einfach so eine Völkerwanderung der besonderen Art. Und ich hatte auch keine Lust, irgendwelchen Drogenhändlern aus Nigeria, die hier am ersten Tag schon Drogen verkauften, noch die Asylgründe zusammenzuschreiben. Das war mir einfach alles zu blöd. Und dann dachte ich mir, als jetzt die Situation, die wir ja alle mitbekommen haben, präsent wurde, ne, ich halte mich da raus. Nun ist meine Frau aber doch guter Bestandteil der Willkommenskultur. Und die sagte dann zu mir, das wäre ja wohl der größte Quatsch, den sie seit langem gehört hätte. Ich hätte mich in meinem Berufsleben schon für so viel Mist eingesetzt. Und jetzt würde was wirklich Wichtiges passieren und ich würde kneifen. Das gehen wir wohl überhaupt nicht in Betracht. Naja, also habe ich mich dann natürlich dann mal kundig gemacht, weil da kann ich eh nicht gegen ankämpfen. Und in Kürze. Es ist einfach verlogen zu sagen, dass das im Augenblick alles bestens läuft. Das ist auch überhaupt keine Bewertung. Es ist ein ziemliches Durcheinander im Augenblick. Insbesondere was die Bearbeitung dieser Asylanträge angeht, in juristischer Hinsicht, aber auch was die Versorgung der Flüchtlinge und all diese Sachen angeht. Das läuft nicht gut. Und damit hat man sich auch in gar keiner Weise rassistisch oder wie auch immer geäußert. Man kann einfach mal sagen, das läuft nicht gut, das muss besser werden. Und irgendwie muss da eine Lösung her, die ich aber auch nicht habe. Und ich habe auch noch keine gehört in den Nachrichten. Weil das kann man nun wirklich sagen. Man kann die Bearbeitungszeit verkürzen, indem man mehr Leute bei diesem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einstellt. Oder man kann auch sagen, ihr müsst das im Akkord machen, weil das sind weisungsgebundene Beamte. Aber man kann nicht die Möglichkeit eines einmaligen Rechtsmittels in unserem Staat abschaffen. Normalerweise gibt es immer zwei Rechtsmittel. Und dass es jetzt gar keins gibt für Flüchtlinge, das ist so ein Systembruch, das würde das Bundesverfassungsgericht wieder aufheben. Das hat keinen Bestand. Mag ja sein, dass dann einige Tausend in der Zwischenzeit abgeschoben würden, aber das löst ja das Problem überhaupt nicht. So kann man mit unserem Rechtswesen nicht umgehen. Und einem Verwaltungsrichter können Sie überhaupt keine Anweisungen geben. Der ist so unabhängig wie jeder andere Richter in Deutschland auch. Und die Verwaltungsrichter, das ist regelmäßig eine Ansammlung von Besserwissern wie sonst nur beim Oberlandesgericht. Und die lassen sich nicht ihr Verwaltungsgericht verhunzen. Ne? Die machen das weiter, schreiben 20-seitige Urteile und die Verhandlungen dauern 3-4 Stunden und dann schaffen sie eben nur 2. Und sie haben auch nur 2-mal die Woche Sitzung, weil sie ja diese anderen 20 Seiten auch noch zu Papier bringen müssen. Und von daher ist da überhaupt nichts zu beschleunigen. Das ist Unfug, so etwas zu behaupten. Und dann gibt es da wieder den nächsten Stau. Und das andere können Sie sich wie ein Parkhaus vorstellen. Es gibt ja die Parkhäuser, da kommt keiner mehr rein, wenn sie voll sind. Ja, und was passiert dann? Ist ein Stau auf der Straße. Ist auch ein Problem. Also, und so ähnlich ist das, wie wenn man jetzt keinen mehr reinlässt. Ich meine, das kann man doch mit den Österreichern nicht machen. Wir kommen seit wirklich sehr, sehr langer Zeit bestens mit denen aus und lassen die da auf dem Problem sitzen. So kann man doch mit Nachbarn nicht umgehen. Also das funktioniert alles nicht. Und manchmal hat man auch das Gefühl, die Politiker haben so den Überblick über die Abschreckungsbösartigkeiten, die sie sich überlegen, einfach verloren. Weil da das passt alles gar nicht so richtig zusammen. Aber es funktioniert auch nicht. Aber das Schlimmste ist ja, das müsste ja nun eigentlich mit einem Promoteam und Flyern in den Flüchtlingsheimen, da in der diese Sammelstellen in der Türkei verteilt werden. Da müssen die Leute das ja wissen, dass sie gar nicht mehr hier hinkommen brauchen, weil sie schlecht behandelt werden. Ja, aber das wird ja nun nicht gemacht. Ne? Von daher kommen die und erfahren hier, dass das alles nicht mehr funktioniert. Dann sind sie eh schon da. Dann ist das auch schon wieder gelaufen. Kurzum, so funktioniert das nicht. Worauf ich hinweisen wollte ist, man braucht so keine Faustregel zu der Frage zu entwerfen, welche Meinungen zu Flüchtlingen und Asyl sind für Christen biblisch vertretbar. Irgendwie steht das im 3. Mose 19,33 klar drin, da heißt es, wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten. Du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Und dann kommt, ich bin der Herr, euer Gott, was sowas wie Basta bedeutet. Da wird jetzt nicht mehr drüber diskutiert. Das ist die Faustregel, da brauchen wir uns auch keine neuen zu überlegen, da steht das alles klar drin. Einer im Seniorenkreis sagte, ich weiß schon, was in der Bibel steht, ich finde das nur nicht gut zu dem Punkt. Ja, das kann er meinetwegen auch nicht gut finden. Entscheidend ist ja, dass er sich daran hält. Ne? Man muss ja nicht alles, was in der Bibel steht, im eigenen Leben für sich toll finden. Ne? Hat man sich vielleicht mal was anderes überlegt? Klappt dann eben nicht. Ne? So ist das halt. Deshalb ist es ja aufgeschrieben worden, damit wir da nachgucken können. Das ist der Punkt. Und da kann man auch... Also mit Gott kann man nicht darüber diskutieren. Der hat sich da geäußert. Fertig. Mission und Integration. Ein Freund von mir, 68, hat immer einen Karton im Auto, so evangelistische Literatur. Und die verteilt er wirklich jedem, den er so zu fassen kriegt. Das ist auch überhaupt kein Problem, weil er wirklich ein Urtyp von Seriosität ist. Also keiner fühlt sich dadurch angemacht und so. Das Lesen weiß ich nicht, auf wen macht er das? Und das sind auch nicht die Traktate aus den 60ern, das ist immer aktuell, das kriegt er von einem Verlag zugeschickt, vorbildlich. Und den fragte ich jetzt doch mal, ja, wie siehst du das denn mit missionarischen Aktivitäten gegenüber Moslems? Ich meine, die haben ja nun wirklich im Augenblick dann einen Haufen Probleme, die hier als Moslems hinkommen. Und wenn die dann per SMS da zu ihrer Familie zurückschreiben, ich bin jetzt Christ geworden. Ne? Insbesondere, wenn die Ehefrau und Kinder da haben, die noch nachkommen sollen. Ja, was denkt die Ehefrau? Die denkt, da kann doch nur eine andere Frau dahinter stecken. Das passt doch alle nicht. Es gibt auf jeden Fall einen Haufen Ärger. Und darüber muss man nachdenken zumindest. Aber eine Lösung habe ich da auch nicht. Ich kann doch nicht jemanden, der das Evangelium hören möchte, es vorenthalten. Mit welcher Berechtigung denn? Wer bin ich denn? Das geht doch gar nicht. Was muss man noch bedenken? Wie soll denn eigentlich dann in der Gemeinde, also in der kirchlichen Gemeinde, mal mit rechtskräftigen Ablehnungen von Asylanträgen umgegangen werden? Also, es ist ja so, in den meisten Gemeinden ist nicht die Frage, ob man helfen soll, sondern wie. Durch Helfen entsteht Kontakt. Und im Augenblick gibt es ja kaum Ablehnungen. Aber irgendwann kommt das ja. Irgendwann ist das alles aufgearbeitet. Ich habe mir gesagt, so in der zweiten Jahreshälfte, aber vielleicht eher in der zweiten Jahreshälfte 2017. Das ist durchaus möglich, dass das bis dahin alles stoppt, weil das wirklich ein Haufen Arbeit ist. Und irgendwann gibt es dann abgelehnte Asylbewerber, die vielleicht einen guten Kontakt zu der eigenen Gemeinde haben. Weil die Ablehnung sagt ja überhaupt nichts darüber aus, ob das nun sympathische Leute oder unsympathische Leute sind. Gar nichts sagt das darüber. Und was machen wir dann? Machen wir dann so einen Asylrat, der sich das alles nochmal genau anguckt und sagt, ist verkehrt? Ja, und wenn es verkehrt ist, was machen wir dann? Machen wir dann Kirchenasyl? Das ist dann so die nächste Frage. Kann jeder Verein machen? Also wenn jetzt jemand sagt, ich mache ich bin Gemeinde bei mir in der Wohnung und ich mache da Kirchenasyl. Dann würde das Ordnungsamt sagen, das ist einfach nur eine Wohnung und eine Familie und kein Kirchenasyl, fertig. Aber sowas wie hier, das ist ja wirklich imposant, da würden alle sagen, ja, das ist hier eine Kirche. Die dürfen natürlich Kirchenasyl machen. Das ist nicht auf Körperschaften des öffentlichen Rechts beschränkt, also die Landeskirchen, evangelisch und katholisch. Nein, nein, das kann so ein Verein machen. Das hat auch nichts mit Untertauchen zu tun. Das Ordnungsamt weiß, wer dann hier ist. Die sind nicht krankenversichert, die kriegen kein Geld mehr. Nicht. Das muss alles die Gemeinde organisieren. Das kriegt man ja hin mit ein paar hundert Leuten. Also Gemeindemitglieder mit ein paar oder Asylanten wird das dann schon schwieriger. Ne? Nur, man muss vielleicht vorher mal in der Gemeinde darüber sprechen. Das kann man den Leuten ja nicht einfach so aufdrücken. Ne? Also, dass man dann mit seinen Leuten hier montags morgens ankommt, Erwin ist da und hört dann, wir machen jetzt Kirchenasyl. Ne? Keiner hat vorher darüber nachgedacht. Also, da muss mal vorher drüber gesprochen werden. Das ist. Ich weiß nicht, wie hier dann die Abstimmungen sind, und wie man, aber man muss sich wenigstens mal dazu äußern können, weil das ist eine ganz erhebliche Einschränkung des normalen Gemeindelebens. Ne? Also wenn jetzt hier vielleicht irgendwo in dem großen Gebäude zwei Leute wohnen, das ist vielleicht noch gar nicht mal so problematisch. Ne? Aber das sind dann ja auch schnell mehr. Je größer die Gemeinde, desto mehr Leute sind es ja auch. Ne? Also das sind so die Sachen, die man im Asylrecht ja wissen sollte, wo ich gerne mal darauf hinweise, weil das wird kommen. Und es muss einen ja nicht alles so überraschend treffen, wie die ganzen Flüchtlinge, die jetzt gekommen sind. Also die meisten hat es ja doch ziemlich überraschend getroffen. Und jetzt kann man ja mal über die Folgeprobleme nachdenken. Vereinsrecht, das mache ich jetzt mal kurz. Also wer so eine Satzung braucht, kann sich gern bei mir melden. Da gibt es eine Mustersatzung, da kann man dann Sachen einbauen. Das Entscheidende ist eigentlich die Haftungsfrage. Es ist so, einen Verein gründet man, wenn die Mitglieder wechseln wollen. Also das andere wäre eine BGB-Gesellschaft. Die löst sich immer auf, wenn einer rausgeht. So ist das beim Verein nicht. Und wenn wir als Gemeinde etwas organisieren, dann machen wir das als rechtsfähiger Verein. Es gibt auch andere Vereine, aber das ist alles praktisch ohne Bedeutung. Und der ist dann auch gemeinnützig und hat eine Mitgliederversammlung und einen Vorstand und vielleicht noch einen Beirat. Das ist alles ziemlich unproblematisch. Die Frage ist ja immer, wer haftet eigentlich? So, und das ist, kann man sich ganz einfach merken. Es haftet der Verein, und zwar strenger als Angestellte. Also die Vereinshaftung ist sehr streng. Weniger streng ist die Haftung der Vorstandsmitglieder. Die normalen Mitglieder haften überhaupt nicht beim Verein, nur die Vorstandsmitglieder. Und da auch nicht für Vorsatz und Fahrlässigkeit, sondern nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Das ist schon eine ganz erhebliche Einschränkung. Man will Ehrenamtler nicht davon abhalten, ein Vorstandsamt zu übernehmen. Ja, gegen Vorsatz, da kann man sich auch nicht Rechtsschutz versichern. Also wenn man es extra macht, dann haftet man auch dafür. Das ist eindeutig. Und grobe Fahrlässigkeit, das ist so Stirntheorie. Es springt einem ins Gesicht, dass man das so nicht machen konnte. Daran kann man sich so den Maßstab erläutern. Und dann ist man irgendwie auch selbst schuld. Also da, das geht auch gar nicht, sich dafür auch freisprechen zu können. Ja, mit dem Datenschutz, da kenne ich mich nicht so aus. Das hat letztes Mal ein junger Kollege gemacht. Ich habe das so verstanden. Hier gibt es ja auch ein Adressenregister. Also ich kenne mich mit diesen ganzen Computersachen nicht so aus. Ich war noch nie alleine im Internet, muss ich offen sagen. Da hat mir immer jemand geholfen. Und deshalb gibt es ja auch keinen PowerPoint. Das kann ich alles überhaupt nicht richtig. Und natürlich gibt es ein Adressenregister in jeder Gemeinde. Und die Frage ist, inwieweit das zu Werbezwecken zur Verfügung gestellt werden kann. Also sicherlich nicht IKEA das oder irgendwie so etwas. Das geht natürlich gar nicht. Aber darf man das denn einer anderen Gemeinde zur Verfügung stellen? Weil die eine Veranstaltung machen. Und da sollen möglichst viele Gemeinden darauf aufmerksam gemacht werden. Also an sich für einen guten Zweck, wo wahrscheinlich keiner was dagegen hat. Manchmal hat eben doch einer was dagegen und der hat dann recht. Nein, das darf man nicht. Man darf das eigene Adressenregister nicht einfach anderen zur Verfügung stellen. Das kann man sich, wenn man dafür zuständig ist, so als Leitsatz merken. Da, auch da gilt Datenschutz. Datenschutz ist unabhängig von dem guten Zweck, dem das Ganze nutzen soll. Die Daten sind geschützt, nicht der Zweck. Also muss man ganz vorsichtig sein. So, jetzt habe ich noch eins. Typische Kassiererprobleme. Da bin ich nächsten Samstag mit dran, mit so einem Kurzreferat in Bielefeld. Da kommen so 200 Kassierer zusammen. Mein Ziel ist es, die anwesenden Kassierer darin zu bestärken, ja, ihre Tätigkeit ordentlich zu machen. Das nicht als ein irgendwie geartetes ehrenamtliches Hobby zu begreifen, sondern wirklich als verantwortliche Fremdgeldverwaltung. So eine Kassierertätigkeit kann manchmal ganz schön unangenehm sein. Das ist einfach so. Weil man ist so oft dagegen, scheint es. Die sind aber nur die Finanzen dagegen. Also es lässt sich eben nicht finanzieren und man ist immer der Buhmann. Es ist wirklich eine mitunter nicht so schöne Tätigkeit in der Gemeinde. Also im Chor oder andere Sachen, das macht einfach mehr Spaß. Ne? Aber trotzdem, nicht nur ab einer gewissen Größe, in jeder Gemeinde muss natürlich auch ein Kassierer sein, der diese Dinge verwaltet. Gut. Besonders gefährlich ist diese eine Situation, die ich schon erläutert habe, wenn Ehrenamtler Arbeiten machen, die eigentlich bezahlt werden. Und dieses Gefühl der ungerechten Behandlung, das dann zu finanziellen Übergriffen führen kann. Etwas anderes ist noch, da wollte ich zumindest darauf hinweisen, Situationen, in denen besonders viel Geld in der Gemeinde bewegt wird. Das ist immer die Grundvoraussetzung, sind Sonderaktionen. Häufig ist es eben, wenn gebaut wird. Dann ist viel Geld in Bewegung und dann ist immer Gefahr da. Da muss der Kassierer besonders aufpassen. Und so eine ja fast schon typische Konstellation ist, irgendeiner sagt, ich spende was. Und zwar irgendwelches Material oder Einrichtungsgegenstände. Die Rechnung dafür nimmt er aber in seinem eigenen Betrieb, als wenn die da wären. So, dann hat man ja trotzdem diese Einrichtungsgegenstände und kann einem ja vielleicht noch egal sein, was der damit mit der Rechnung in seinem Betrieb macht. Das ist aber schon problematisch. Nur der will dann auch gleichzeitig noch eine Spendenquittung haben. Er hat das ja auch tatsächlich gespendet. Und wenn man die dann auch noch ausstellt, dann hat man ein Problem. Man hat nämlich diese Waren offiziell gar nicht, die Einrichtungsgegenstände, weil man keine Rechnung dafür hat. Man hat aber eine Spendenquittung über Geld ausgestellt, das man auch nicht hat. Nur mal so als Beispiel. Also die wenigen Kassierer unter Ihnen wissen jetzt sofort, wo das Problem liegt. Ne? Und da muss man einfach, ja, einen geraden Weg gehen, auch wenn es bedeutet, er kann eben seine Einrichtungsgegenstände behalten. Also so geht das nicht, ne? Weil man hat dann eine Lücke von ein paar tausend Euro ruckzuck. Wie will man die denn wieder kitten? Das geht doch gar nicht. Soll man das da alles selbst reinlegen? Das kann es doch nicht sein. Ne? Also ich bin da damals einfach drauf reingefallen und ich habe das dann selbst reingelegt. Das waren so 1500 Euro. Aber geärgert habe ich mich trotzdem. Es war ein Außenstehender, ne? Der, tja, weiß ja auch nicht, ob der das nicht besser wusste. Ich wusste es auf jeden Fall besser, nicht besser. Und man muss dann ja nicht die Schuld bei anderen suchen, wenn man das selbst vermasselt hat. Das sind so aus meiner Sicht typische Probleme, die in Gemeinden auftauchen, gegen die man sich schützen kann, gegen die man sich wehren kann. Und wir sind ja jetzt schon einige Zeit dabei. Also mein Vorschlag wäre, Sie geben mir noch eine Viertelstunde und ich erläutere Ihnen den Rest und dann machen wir Schluss. Oder hat da jemand Bedenken? Nee. Gut. Weil es gibt ja nun auch biblische Fallbeispiele, Prozesse, die dort geführt worden sind. Und das eine ist die Verurteilung des Herrn. Und da muss man einfach sagen, daraus kann man eigentlich juristisch überhaupt nichts lernen. Das ist ein Sonderfall für Interessenjustiz. Weil es wollte überhaupt keiner der Beteiligten, dass das ein fairer Prozess mit einem fairen Ergebnis ist. Nicht mal Gott wollte das. Keiner. Und so ist das Ganze gelaufen und ausgegangen. Man muss schon sagen, so als Strafverteidiger juckt einem das in den Fingern, wenn man das liest, da jetzt was zu machen. Aber was soll man mit dem Angeklagten, der sich gar nicht helfen lassen will? Und mit dem Richter, der das irgendwie alles nur, ja, der keine Unruhe haben will. Und. Ein gerechtes Ergebnis war nicht angestrebt. So geht es nicht und so ist es im Regelfall auch nicht. Es ist ein Fall, aus dem man juristisch gar nichts lernen kann. Fertig. Sehr viel lernen kann man aus dem Fall mit der Ehebrecherin. Und das muss ich eigentlich nochmal vorlesen, weil die Stelle ist ja auch nicht so bekannt. Das ist unter Christen, im Johannesevangelium. 8. Kapitel, Abvers 2. Und frühmorgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns aber im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst, und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Nein, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Was ist hier passiert? Der Sachverhalt ist eigentlich ziemlich klar. Es gibt auch in dem Sinne keine notwendige Beweiswürdigung, auf frischer Tat ertappt, und sie scheint das ja auch gar nicht zu bestreiten. Klarer Vorwurf, klare Rechtsfolge. Eine Rechtsfolge, die unserem lebenslänglich vergleichbar ist, also für Mord die Strafe eben. Es gibt da keine Strafzumessung. All die Strafmilderungsgründe spielen erstmal keine Rolle bei der Verurteilung wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Später vielleicht bei der vorzeitigen Entlassung, aber erstmal nicht. Und so ist das bei der Todesstrafe natürlich noch viel offensichtlicher, um die es hier ja geht. Und das wird jetzt durchbrochen. Und zwar ganz eklatant durchbrochen, in dem Sinne: Na, die Frau wird nicht freigesprochen, das kann man ja nicht sagen. Sie wird ja schon schuldig gesprochen, aber sie wird nicht bestraft. Und das ist in Deutschland eigentlich nur bei Schuldunfähigen möglich, also bei Verrückten, wenn man so will. Ne? Und die kommen dann aber auch, wenn sie sowas begangen haben, ihr Leben lang in die Psychiatrie. Also haben vielleicht überhaupt keine Chance, da wieder rauszukommen. Tja, Jesus soll hier versucht werden. Warum meint man, dass er ein Problem damit haben wird? Vielleicht, weil es eine relativ männerfreundliche Regelung ist. Man fragt sich ja, wo ist er denn? wenn sie auf frischer Tat ertappt worden ist. Also er steht ja nicht so im Mittelpunkt der Strafverfolgung. Vielleicht hat man bei Jesus eine gewisse Frauenfreundlichkeit vermutet, eine Ablehnung der Todesstrafe. Auf jeden Fall hätte er gesagt, lasst sie steinigen. So hätte er sich doch damit im Widerspruch gesetzt, dass er gesagt hat, dass er nicht kam, um zu richten, sondern um zu erretten. Und hätte er gesagt, sie soll nicht gesteinigt werden, dann hätte er das Gesetz und auch die Moral gebrochen. Und einige sagen jetzt, na, das ist in den alten Textschriften nicht drin und dies und das und jenes, ich kürze das mal ab. Also ich bin jetzt heute nicht von Bielefeld hier nach Hussenhofen gekommen, um Ihnen zu erzählen, dass etwas, was in der Bibel steht, nicht gilt. Dazu habe ich überhaupt keine Kompetenz. Wenn Sie meinen, Sie haben sie, dann kann ich es auch nicht ändern. Wir sehen uns ja nicht so häufig. Ich habe da keine Einflussmöglichkeiten drauf, aber ich rate Ihnen davon ab. Das ist aber kein juristischer, sondern mehr so ein brüderlicher Rat. Das steht dann nun mal drin. Und ich kann doch auch nicht sagen, bei einer gesetzlichen Regelung, also da müssen die doch im Bundestag alle betrunken gewesen sein. Das gilt einfach nicht, das machen wir nicht. Nein. Ja, und so kann man doch dann nicht mit umgehen. Das ist meine Meinung. Also ich argumentiere jetzt mal als Jurist, man kann doch nicht so sagen, das hat Jesus nicht so gemeint oder ist ein ganz extremer Einzelfall. Das steht so und wir sollen daraus lernen. Und was kann man nun daraus lernen? Ich versuche das mal so in Kürze auf den Punkt zu bringen. Juristerei, das ist schon kreativ. Es gibt das Gesetz, aber man muss ja Lösungen für Einzelfälle finden, die so im Gesetz nicht drinstehen. Und dann muss man sich was einfallen lassen. Das muss ja im Ergebnis dann auch alles so Sinn und Verstand ergeben. Das ist keine mechanische Rechtsanwendung. Meine Erfahrung als Ausbilder ist, dass die meisten Juristen nicht kreativ sind. Deshalb, wenn was Kreatives gemacht worden ist, wird das veröffentlicht und die anderen setzen das dann genauso um. Aber den meisten fällt wenig ein Kreatives. Man kann ja nun schlecht sagen, dass das nicht kreativ war, was Jesus da gemacht hat. Das war sogar hochgradig kreativ und es hat auch allen die Sprache verschlagen. Und sie haben den Gerichtssaal, sowas Ähnliches wie ein Gerichtssaal war es ja, es war öffentlich, sie stand in der Mitte, gut, es war ein Tempel, aber es war wie so eine Gerichtsverhandlung. Und vielleicht sollen wir das ja auch machen. Und da komme ich zu dieser Ausgangsfrage, erst Jurist und dann Christ. Vielleicht geht es nicht darum, sich einen Juristen zu engagieren, der einem das alles rechtlich erklärt, und dann versuchen, noch so ein bisschen was Christliches drumherum zu machen. Und das ist dann das Ergebnis. Es ist durchaus möglich, dass diese Rechtsschöpfung von Christen ja so etwas Eigenständiges, so etwas Kreatives hat. Etwas, was die Regelungen des Gesetzes völlig durchbricht, so wie in diesem Fall. Und dass wir dem gegenüber offen sein sollen. Und genau das können wir auch wiederum nur in der Gemeinde machen. Das können wir auch nur unter uns machen. Da brauchen wir nicht irgendwelche von meinen Kollegen, die ja überhaupt kein Verständnis dafür haben können. Und das meint Paulus auch mit den Unmündigen, was wir da eigentlich vorhaben, dass wir eine geistgeleitete Lösung eines juristischen Konfliktes finden wollen. Das hat mit viel Gebet zu tun, auch mit Lebenserfahrung, vielleicht auch mit einer gewissen Rechtskenntnis. Aber das hat vor allen Dingen etwas damit zu tun, dass mehr möglich ist, als einfach nur einigermaßen gerecht das bestehende bürgerliche Recht umzusetzen. So gesehen ist das, was ich da jetzt sage, für einen Juristen eigentlich untragbar. Man hat jetzt eine gesetzliche Regelung und damit könnte es doch nun auch gut sein. Alles Juristische regeln wir außerhalb der Gemeinde. Nur ich hoffe, dass ich deutlich machen konnte mit den vielen Beispielen, dass das so überhaupt nicht funktioniert. Das ist nicht alles außerhalb der Gemeinde, das betrifft uns. Wir sitzen da mittendrin, zum Glück nicht mit all dieser Problemfülle, alles auf einmal. Das ist ja jetzt eine Verdichtung, die ich hier vorgetragen habe. Keiner wird von 10 juristischen Problemen gleichzeitig betroffen. Aber wir sitzen in den Dingen drin und wir haben auch da eine Chance, rauszukommen, ja, mit wirklicher Befriedigung der Situation, mit wirklichem Ausgleich, und aber eben nur mit Hilfe des Herrn. Und ob man da nun ein Schiedsgericht macht, wir versuchen ja beim Bibelseminar so etwas anzubieten, aber das dauert auch lange, bis das publik ist, aber auch da wären das ja die Leitlinien. Da werden auch nicht 3 Juristen zusammengesetzt, um da irgendwas Juristisches zu produzieren. Und um was Juristisches zu produzieren, ist es sogar richtig, 3 Juristen zu nehmen, weil die dann eben mehr dabei rauskriegen, als wenn man jetzt noch einen Pastor und noch einen dabei nimmt. Und ja, einen Juristen oder am besten gar keinen Juristen, wie auch immer. Juristen produzieren juristische Ergebnisse. Aber ich glaube, dass für uns Christen mehr drin ist und dass wir uns dem auch stellen sollten. Und das ist eigentlich so der Sinn dessen, warum ich Ihnen das alles erzähle. Ich breite Ihnen die Probleme auf, die mir so aufgefallen sind in den letzten 25 Jahren, die immer wieder mal aufgetreten sind, die was Typisches haben. Und versuche aufzuzeigen, wie da Lösungsansätze sein könnten. Aber es ist eben nicht so, dass ich den Leuten die Probleme abnehmen kann und die dann irgendwie juristisch löse. Das funktioniert so in der Gemeinde nicht, wo wir weiter miteinander zusammenleben. Da müssen wir andere Lösungsansätze finden. Also alle Beteiligten müssen einbezogen werden. Und wir müssen den Herrn einbeziehen. Also Juristen mit ein bisschen Recht, mit ein bisschen Christentum dabei, das ist nicht das, was Jesus gemeint hat, als auf die Frage des Pilatus, was ist Wahrheit? Weil die Wahrheit stand ja direkt vor ihm. Es war eigentlich eine Flucht vor der Wahrheit. Und diese Wahrheit, die wird nicht diskutiert in der Bibel wie in der Philosophie. Die muss auch nicht logisch sein. Sie kann mitunter etwas ganz Neues schaffen. Sie wird erfahren, offenbart, erlebt. Sie wird eben getan oder bezeugt. Und manchmal kommen dann so Ergebnisse wie bei der Ehebrecherin dabei raus, die so juristisch überhaupt nicht zu rechtfertigen sind, die das Gesetz brechen, aber die doch irgendwie zeigen, tja, es kommt vom Herrn und ja, ich weiß nicht, ob das schon allein eine Ermächtigungsgrundlage ist. Man begibt sich ja auf ein sehr waghalsiges Gebiet. Also zum Beispiel das mit dieser Haschischraucherin, das hat mit solchen kreativen Lösungen wenig zu tun. Das ist einfach Unwahrheit, was da produziert worden ist. Ne? So toll man das Ergebnis auch finden mag, dass diese junge Frau da wieder gut zu sich gefunden hat. Ne? Das ist es nicht. Also da muss man sich dann ja eigentlich so einen richtig versierten Trickser in die Gemeinde holen, der einem sowas alles regelt. Das ist es nicht, hat ja mit Wahrheit nichts zu tun. Und so möchte ich da auch nicht verkehrt verstanden werden. Und es mag für Sie jetzt auch ganz unbefriedigend sein, dass zum Schluss so etwas Schwammiges kommt. Aber wenn ich Ihnen das nicht erzählt hätte, dann hätte ich am besten diese Textstelle mit der Ehebrecherin gar nicht erwähnen. Dann hätte ich so getan, als wenn es die gar nicht geben würde. Und wäre mit meiner Fallsammlung geendet. Und wir hätten das Gefühl gehabt, dass sie jetzt eine klare Linie haben. Aber tja, das wollte ich dann eben nicht. So, das ist jetzt so das Ergebnis. Wir müssen da gemeinsam dran arbeiten. Wir müssen dafür beten. dass wir zumindest hier in der Gemeinde Ergebnisse bekommen, die ja weit über das hinausgehen, was reine Juristerei zu bieten hat. Danke.